ARD Sounds.
Also ich glaube, dass wenn ich früher mit Medikamente behandelt worden wäre, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen wäre, dass ich dieses Haftleben niemals da reingeraten wäre.
Das ist Philipp. Er war mehrmals im Gefängnis und glaubt, dass die späte Diagnose seines ADHS ein Grund für seine Zeit im Knast war. Ich bin Annika Frigge und das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast für ARD Sounds. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. In jeder Folge bringt eine Y-Reporterin oder ein Reporter eine Story mit zu mir ins Studio. Heute mit dabei Jenny Zimmermann. Hallo Jenny. Du hast dich letztes Jahr ja mit dem Thema ADHS und Knast beschäftigt und Philipp kennengelernt. Deine Folge über seine Geschichte war eine der meistgehörten Folgen bei unserem Podcast letztes Jahr. Das muss man sich mal reintun. Aber auch völlig verständlich, denn der Zusammenhang ADHS und Kriminalität hört sich, finde ich, jetzt erstmal komplett wild an. Wie bist du damals auf das Thema gestoßen, habe ich mich gefragt.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt selbst erst vor kurzem ADHS diagnostiziert bekommen.
Ah, okay.
Und habe so in dieser Recherche im Hyperfokus irgendwo gelesen, dass im Gefängnis überdurchschnittlich viele ADHSler sitzen. Und dann dachte ich mir so, what the fuck? Wie kann das sein?
Das war ja eine saubewegende Folge. Wie waren so die Reaktionen, die du bekommen hast?
Ja, viele haben mir geschrieben, dass sie mit dem Wissen jetzt ein bisschen sensibler auf ADHSler schauen, zum Beispiel in ihrer Schule, ihrem persönlichen Umfeld oder auch auf sich selbst. Vor allem hat mich die Nachricht einer Mitarbeiterin aus dem Gefängnis berührt. Sie meinte, dass sie jetzt eine ADHS-spezifische Gruppe eröffnen möchte.
Ey, das finde ich richtig toll. Und hat dich das Thema danach irgendwie noch weiter begleitet? Also bist du noch dran?
Ja, also eigentlich hat sich vieles seitdem nochmal bestätigt. Im letzten Jahr kam eine riesig angelegte Studie aus Schweden raus. Die hat nochmal gezeigt, setzt man nach einer Diagnose Medikamente ein, kann die Kriminalität reduziert werden, aber auch suizidale Handlungen, Substanzmissbrauch und Verkehrsunfälle.
Boah, das finde ich heftig. Wie das miteinander zusammenhängt, erfahren wir gleich in der Folge.
Ja, was leider weiterhin besteht, ist eine riesige Versorgungslücke der Psychiatrien in den JVAs.
Ja, ehrlicherweise wundert mich das jetzt nicht, dass genau bei diesem Thema in Gefängnissen gespart wird, ne? Wie geht's Philipp jetzt?
Ja, Philipp geht's soweit gut. Er spürt mit den Medikamenten immer noch total die Erleichterung und versucht sein Leben jetzt an die ADHS anzupassen und nicht umgekehrt. Gleichzeitig bleibt es aber auch noch so ein bisschen eine Reise mit seiner ADHS, in der Gesellschaft umzugehen. Und ich sag mal so, couldn't relate more.
Danke, 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 Jenny, für das Update. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Ihr hört jetzt eine Highlight-Folge aus dem letzten Jahr. Da war der Podcast noch ein bisschen anders und es gab noch keine Host. Also nicht wundern, wenn ihr mich gleich nicht mehr hört. Viel Spaß bei ADHS, Ritalin und Knast. Hier kommt Philipps Geschichte.
ADHS. Ja, ich weiß, gefühlt spricht ja gerade jeder darüber. Aber ich verspreche euch, das, was jetzt kommt, habt ihr so noch nie gehört.
ADHS im Strafvollzug ist ein riesengroßes Thema. In der Allgemeinbevölkerung kann man davon ausgehen, dass etwa 2-3% aller Erwachsenen ADHS haben. Aber in Haft ist dieser Anteil deutlich höher.
In deutschen Gefängnissen sitzen 44.000 Häftlinge. Studien zufolge hat jeder 3.-4. davon ADHS. Das sind 10-mal so viele wie bei den Normalos. Hi, ich bin Jenny Zimmermann, Reporterin beim Y-Kollektiv und seit letztem Jahr habe ich selbst meine ADHS-Diagnose. Und ich frage mich, warum sind so viele ADHSler in Haft? Macht ADHS etwa krimineller?
Also ich glaube, sehr wenig Menschen haben ein wirkliches Verständnis dafür, für ADHS.
Das ist Philipp. Er war lange amphetaminsüchtig und 3-mal wegen Drogenhandels im Knast. Erst dort erhielt er eine Behandlung für seine ADHS. Er glaubt, wäre das schon früher passiert, wäre es vielleicht niemals so weit gekommen.
Ich kann zurückblicken, dass es 2-mal gescheitert ist. Kann es für mich total festmachen, dass ein großer Anteil am ADHS lag. Und aufgrund der Medikation verspüre ich die Sicherheit, dass es wirklich funktionieren kann diesmal.
Steile These, aber ist da was dran? Also Ritalin statt Haft? Ich nehme euch exklusiv mit in deutsche Gefängnisse und spreche mit ExpertInnen. Get ready für eine wirklich neue Perspektive auf ADHS und a lot of drugs.
Herr Doktor, wenn ich Speed früher genommen habe, dann ging es mir einfach gut. Ich konnte mich konzentrieren.
Hallo.
Hi.
Zimmermann, ich war angemeldet über den Dr. Bruder.
Ja, da brauche ich dir keine Ausweis.
Ja.
Also, ich bin heute mit Dr. Bruder, Psychiater und leitendem Medizinaldirektor verabredet, um mehr über den Zusammenhang von ADHS und Kriminalität zu erfahren.
Also, warte mal, folgendes. Der Fremdpersonenausweis, den nehmen Sie, hängen irgendwo hin.
Ja.
Ich war irgendwo. Dann gebe ich Ihnen einen Schließfachschlüssel. Was? Dann.
Ja, ein Schlüssel.
Bitte schön, ich sag Bescheid, dass Sie da sind.
Und den Perso kriegt man am Ende zurück?
Ja, den tausche ich auch
gerne nachher. Verstehe. Danke. Super, danke. Hallo.
Zimmermann, so sind Sie gut hergekommen?
Ja, alles war gut.
Wenn jemand inhaftiert wird, kommt er als erstes in die sogenannte Kammer. In der Kammer wird der Gefangene aufgenommen. Er gibt seine Kleider ab, bekommt Gefängniskleidung, seine Privatutensilien wird hier aufbewahrt. Aber das ist typischerweise die erste Station, wenn jemand in Haft kommt. Also wir in Offenburg haben in der Regel so zwischen 500 und 560 Gefangene. Und ADHS im Strafvollzug ist ein riesengroßes Thema. Da gibt es eine Meta-Analyse von Young und die ergab einen Anteil bei allen Strafgefangenen weltweit von etwa 25%. Das deckt sich mit unserer Erfahrung.
Jeder Vierte ungefähr, okay.
Das heißt nicht, dass jeder natürlich eine Diagnose ADHS hat. Viele sind unterdiagnostiziert.
Von einer Modediagnose, wie man es oft hört, sind wir also noch weit entfernt. Weiter geht's für uns in Haus 44, Abteilung Sexual- und Gewaltstraftäter. Hier führt Bruder mit seinem Team eine besondere Behandlungsform durch.
Wir machen hier Sozialtherapie. Was heißt Sozialtherapie? Sozialtherapie soll weitere erhebliche oder gefährliche Straftaten verhindern oder vermindern und kommt typischerweise nur für Täter in Frage mit einer entsprechenden Rückfallgefährdung. So, wir gehen jetzt zu meiner Mitarbeiterin, Frau Dengler, in ihr Büro. Frau Dengler ist Kriminalpsychologin und Therapeutin.
Und das heißt, Sie betreuen hier als Psychologin die Häftlinge?
Genau, ja. Ich bin jetzt seit, ja, bald sind es 4 Jahre, bin ich hier als Psychologin.
Und in jeder JVA gibt es jetzt sozusagen auch einen Psychiater oder einen ärztlichen Verantwortlichen oder ist das jetzt eher eine Seltenheit?
Also ich bin der einzige Psychiater, der in einer Regelanstalt ist.
Aber das heißt, Sie sind jetzt eigentlich der Einzige in Baden-Württemberg, in dem ganzen Bundesland?
Extern als Psychiater in einer JVA fest angestellt ist, ja.
Abgesehen von den Psychiatriekrankenhäusern, ist er also in einem normalen Gefängnis der einzige feste Psychiater? Puh. Bevor wir unseren Rundgang hier fortsetzen, lernen wir jetzt erstmal Philipp kennen, den wir im Intro gehört haben. Welche Erfahrungen hat er in Haft gemacht und wie kam es überhaupt dazu?
Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach München, um Philipp zu treffen. Wir waren jetzt seit dem Tag, wo er entlassen wurde, in Kontakt, aber nur über Telefon und Voice Notes.
Hallo Jenny. Erstmal sorry, dass es so lange gedauert hat, dass ich reagiere. Hier ist gerade recht viel los. War ein bisschen anstrengend gerade die letzten paar Tage. Aber soweit geht es mir ganz gut. Ich bin in den letzten Zügen der Therapie.
Das war jetzt vor 4 Monaten. Mittlerweile hat Philipp seine Suchttherapie beendet und ist erstmal clean. Er fängt jetzt zum dritten Mal eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker an. Und ich hole ihn heute von seinem ersten Schultag ab.
Hi, freut mich. Hi,
Philipp,
Jenny.
Hi.
Cool, dass es klappt.
Ja.
Philipp hat einen blonden Vollbart, trägt eine lässige Jeans, einen grauen Hoodie und hat stahlblaue, eindringliche Augen, die irgendwie was vom Leben wollen.
Okay, und heute Morgen warst du jetzt so ein bisschen aufgeregt oder wie ging's dir?
Ja, ich war total angespannt, weil ich Angst auch hatte. Ja, man malt sich das Schlimmste eigentlich aus, aber jetzt bin ich total beruhigt.
Und bist du jetzt stolz, dass du jetzt diese Ausbildung neu anfangen kannst?
Ja, natürlich, total. Also ja, ich stehe wieder fest im Leben. Ich bin total stolz, ja.
Schon über die Voice Notes habe ich gemerkt, durch die ADHS verbindet uns so das gleiche Energy Level. Aber irgendwas war ja dann doch anders. Also warum ist er im Knast gelandet und ich nicht?
Also wir sind jetzt hier am Skatepark Messestadt. Warum sind wir hier?
Ja, also mit dem Skatepark hier bin ich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend. Ja, hier sind ja ganz viele Rampen und da haben wir so die ein oder anderen Tricks probiert. Auch sehr, sehr risikofreudig aufgrund meines ADHSs natürlich.
Genau, vielleicht kannst du mal so erzählen, also wie bist du aufgewachsen? Kannst du dich noch gut erinnern als Kind, wie du da drauf warst?
Ja, also ich kann mich so ungefähr ab dem 6., 7. Lebensjahr kann ich mich erinnern und ab da weiß ich schon, dass ich sehr, sehr aktiv war, viel aktiver wie die anderen Kinder in meinem Alter. Ich habe immer irgendwas zu tun gebraucht. Ich konnte nicht stillsitzen und das hat mich mein ganzes Leben auch begleitet, dass ich einfach gern mit den Nachbarn geredet habe, dann den Unterricht gestört habe. Ich habe die Leute entertained, ja, und das war halt einfach nicht erwünscht in der Schule und da habe ich schon immer darunter gelitten.
ADHS ist eine neurobiologische Störung. Die Symptome beginnen schon im Kindesalter und bleiben bei jedem zweiten Erwachsenen, zumindest teilweise, bestehen. Long story short, unser Gehirn ist etwas anders strukturiert und uns fehlt es an den Botenstoffen Dopamin und Noradrenalin. Die Folge? Starke Unaufmerksamkeit, Impulsivität, Motivationsprobleme, körperliche oder innere Unruhe.
Ich finde es nicht toll, immer total aktiv sein und total überdreht zu sein. Ich habe ein total unangenehmes Gefühl, dass ich einfach nicht alleine zu Hause bleiben kann. Also ich komme mit der Ruhe, mit der Stille nicht klar. Im Fernseher ist keine Ablenkung für mich, weil ich das eher als langweilig empfinde. Also ich brauche Action, ich brauche irgendwas, was mich fordert. Das Problem dann in der weiterführenden Schule war, dass Fächer, die mich halt nicht interessiert haben, da habe ich schlechte Noten geschrieben. In Mathe habe ich meine 1 gehabt und in Englisch habe ich meine 5 gehabt. Ja. Dann bin ich öfter sitzen geblieben. Ich war halt der Klassenclown und dafür gab es halt immer wieder Verweise. Und nach einem Dreivierteljahr bin ich dann aufgrund dessen von der Schule geflogen und wurde auf die Hauptschule geschickt. Einen Moment.
Ja, wir werden hier abgelenkt von vielen Nebengeräuschen.
Ja, ist ab und zu schwierig, ja, wenn dann Leute vorbeilaufen, der Fokus.
Eine andere Sichtweise ist die Neurodiversität, die ADHS nicht als Störung, sondern als natürliche Variation des Gehirns versteht. Wir sind also leichter ablenkbar, aber auch reizoffener, enthusiastischer, mutiger und kreativer. Nur leider besteht unser Alltag heute vor allem aus super nervigen Terminen, E-Mails und Regeln und
das ist von morgens bis abends einfach nur wahnsinnig anstrengend. Ich komme nie zur Ruhe tatsächlich. Oh, ich muss jetzt das noch machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Das heißt, man ist die ganze Zeit gestresst.
Schon in der 5. Klasse kommt bei Philipp der Verdacht auf, dass er ADHS haben könnte. Den Eltern wird zu einer Ritalin-Einnahme geraten, die sie ablehnen. Eine Therapie wird nicht angeboten.
Und dann, als ich die Schule abgebrochen hatte, war ich ein bisschen so im Nachtleben. Da habe ich dann die ersten Kontakte zu Amphetamin bekommen. Und das hat dazu geführt, dass ich auch einfach innere Ruhe im Kopf gefunden habe und nicht mehr 1000 Gedanken auf einmal habe. Und dann eben die Techno-Szene mir genau das gegeben hat, was ich gerade wollte. Ja? Einfach akzeptiert werden, so wie ich bin. Ja, da kam dann leider die Kriminalität ins Spiel, weil ich natürlich kein Geld hatte und dann recht schnell gemerkt habe, dass man mit Drogenhandeln an Geld kommt, ja. Und habe dann angefangen zu dealen eben.
Weil das immer auch ein kleiner Thrill ist. Also, oder? Oder ja. Ist das falsch gedacht?
Was das Dealen ist natürlich verbunden mit Kick. Ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel tatsächlich mit der Polizei. Wenn du irgendwie eine größere Menge holst mit ADHS, man sucht ja immer so ein bisschen Kick.
Philipp wird amphetaminsüchtig und ist damit kein Einzelfall. Denn ADHSler reagieren anders auf Drogen. Wie, das erklärt uns gleich nochmal Dr. Bruder. Aber so dieses Sensation-Seeking kenne ich auch. Man ist ständig auf der Suche nach neuem Dopamin, denn das ADHS-Hirn reagiert auf Inaktivität mit Gereiztheit. Langeweile, absolute Hölle.
Und dann hat das Deal natürlich mir noch gegeben, dass es mir eine Beschäftigung gegeben hat, also wie eine Arbeit quasi. Also es ist wie eine Firma aufgebaut. Du willst neue Kunden dazu kriegen, die kriegst du nur durch beste Preise, beste Qualität.
Verstehe. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du gefasst wurdest? Kannst du die Situation noch erinnern?
Klar, ich bin 2016 im Mai nach Berlin gefahren, um eine größere Menge an Drogen zu holen. Und auf den Rückweg sind wir in eine Polizeikontrolle gekommen, wo das Ganze dann gefunden wurde und dann sofort in Untersuchungshaft gelandet sind.
Krass. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr seid mit dem Auto gefahren, habt das dann irgendwo versteckt oder einfach so im Kofferraum?
Ja, mehr oder weniger dilettantisch. Wir haben das Reserverad rausgetan, haben das aufgeschnitten und haben das da dann hineingepackt. Der Reifen war luftlos, also ein bisschen fahrlässig.
Ja, man hat es auch vielleicht nicht zu Ende gedacht. Erstmal machen, dann denken.
Ja, ganz genau, ungefähr so.
2016 kommt Philipp dann das erste Mal in Haft. Gut, jetzt könnte man ja sagen, vielleicht war er auch einfach kein guter Drogenhändler. Gleichzeitig sind unüberlegtes Handeln, Unaufmerksamkeit und schlechte Organisation ja typische ADHS-Symptome. Sind ADHSler vielleicht auch einfach schusseliger bei der Tat und werden eher gefasst?
Mit Sicherheit keine Einzelfälle, sowas lese ich mir im Urteil, wobei natürlich dann immer das auch viel Spekulation ist, aber das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kann mich da an einen Fall erinnern, der war auch bei mir wegen ADHS in Behandlung, der halt nach einem Tötungsdelikt seinen Ausweis dann im Taxi liegen lassen hat und ja, Extrembeispiel.
Das war nochmal Dr. Bruder aus der JVA Offenburg. Dr. Bruder und Frau Dengler führen mich in Räume, von denen ich nie gedacht hätte, sie in einem Gefängnis zu finden.
Ein wichtiger Baustein der Diagnostik und Prognostik ist die Arbeitstherapie.
Hallo.
Hallo.
Und da sehe ich die Bilder und die Bilder habe zum großen Teil Strafgefangene gemalt.
Also hier sind wirklich ganz, ganz tolle Bilder, muss ich mal ehrlich sagen. Bin ich ein bisschen beeindruckt. Bob Marley, irgendwelche Rapper, 187 Straßenbande, Urlaubsbilder und ein, ist das nicht auch über ADHS das Bild? Mhm. Attention Deficit Disorder.
Von Gefangenen gemalt.
Es ist eine Person und der rauchen die Ohren und sie hat viele Augen. Okay. Genau, hier mit Holz wird ja gearbeitet, gemalt. Hallo.
So, jetzt sind wir hier in meinem Arztzimmer.
Und was sind denn so die häufigen, sage ich jetzt mal, Straftaten bei ADHSern? Also ich habe jetzt schon gehört, Gewalt, also...
Hauptsächlich sehen wir Körperverletzungsdelikte, Ruhestörung durch Impulskontrolle, durch auffälliges Verhalten im Verkehr, Fahrer ohne Fahrerlaubnis, betrunken, Autofahrer. Und so weiter. Das sind so die häufigsten Straftaten, im geringeren Umfang Sexualstraftaten. Aber viele Straftaten, die halt eben mit Impulskontrolle korreliert sind und mit Suchterkrankungen.
Also einerseits sind ADHSler risikobereiter, rebellischer und können ihre Emotionen schlechter regulieren. Andererseits haben ADHSler statistisch gesehen geringeren Erfolg in Schule und Beruf. Wir passen nirgends richtig rein, werden sozial ausgegrenzt, geraten eher in Konflikte und finanzielle Schwierigkeiten. In Kombination begünstigt das dann das Risiko für Straftaten und Festnahmen. Und
wenn Sie ADHS haben, haben Sie eine höhere Gefahr, suchtkrank zu werden. Und Suchterkrankung, da bin ich immer auch im Bereich von illegalen Substanzen. Da bin ich auf der Straße, bin im Bereich Drogenkriminalität. Muss ich vor Auge führen, dass etwa 30-40% von aller ADHS-Gefangenen in Haft in Komorbidität eine Suchterkrankung aufweisen. Und Missbrauch halte ich für über 60-80% von allen Strafgefangenen, wo Suchtmittelmissbrauch betreiben.
Besonders wenn ADHS unbehandelt bleibt, so wie bei Philipp, ist sie ein Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Begleiterkrankungen, sogenannter Komorbiditäten. 4 von 5 ADHSlern sind davon in ihrem Leben betroffen. Besonders relevant sind hier die antisoziale Persönlichkeitsstörung und die Suchterkrankung, denn beide erhöhen die Gefahr, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Wie das alles zusammenhängt, dazu braucht es noch viel mehr Forschung. Aber
die Betroffenen merken dann, wenn sie zum Beispiel Amphetaminpräparate nehmen, Speed zum Beispiel ist da so ein Kokain auch, dass die dann ruhiger werden, ausgeglichener werden. Bei der Untersuchung, dass die mir erzählen, Herr Doktor, wenn ich Speed früher genommen habe, dann ging es mir einfach gut, ich konnte mich konzentrieren, in der Schule hat alles funktioniert.
Koksen, um ruhiger zu werden, also klingt falsch, aber genau den Effekt hat es auf ADHSler. MedizinerInnen nennen das Selbstmedikation, denn Drogenkonsumenten ohne ADHS kennen diesen Effekt nicht.
Philipp schon.
Ich hab eigentlich kein Problem, ihr habt ein Problem mit mir, denn ihr könnt das nicht verstehen. Hey, ich will nicht funktionieren. Ich hör nicht zu, wenn du was sagst und ich rede ungefragt. Das ist einfach unsere Art. Wer hat ADHS?
2019 wird er aus der geschlossenen Suchttherapie entlassen. Sein größtes Ziel: clean bleiben.
Also ich wurde dann ins geregelte Leben eingesetzt, bestehend aus Ausbildungsstelle als Kfz-Mechatroniker. Ich habe dann in einer WG gewohnt, habe Fußball gespielt wieder. Und dann ist passiert, dass mein Vater leider die Diagnose Krebs bekommen hat. Und mein Vater ist die wichtigste Person in meinem Leben gewesen. Da habe ich mich dann dazu entschieden, okay, dann werde ich meinen Job kündigen, bin zu meinem Vater gezogen und habe dann mich um alles gekümmert und habe meinen Vater die letzten 6 Monate begleitet. Als dann mein Vater schlussendlich verstorben war, war ich natürlich total im Konsum auch wieder drin und ja, da das ganze Leben zu finanzieren, da bin ich so wieder in den Drogenhandel auch reingerutscht.
2020 kommt Philipp dann das zweite Mal in den Knast. Hier denkt er darüber nach, ob sein Drogenproblem etwas mit der ADHS zu tun haben könnte.
Ich glaube, dass das Verständnis vielleicht dafür auch fehlt, dieser Zusammenhang zwischen ADHS und Sucht.
ADHS-Medikamente wie Medikinet oder Elvanse, Ritalin wird ja eher bei Kindern verschrieben, sind zwar niedriger dosiert als Amphetamine, fallen aber auch unter das Betäubungsmittelschutzgesetz. So versuchen dann einige Häftlinge, laut Dr. Bruder, über eine falsche ADHS-Diagnose an Drogen zu kommen. Und
da braucht es natürlich dann, sagen wir mal, viel Know-how, um das trittsicher auszuräumen. Und das ist natürlich nicht überall gegeben. Und das ist oft sehr, sehr aufwendig. Sodass man davon ausgehen kann, dass viele Gefangene in Haft mit ADHS keine adäquate Behandlung bekommen, leider, weil einfach die Strukturen noch nicht da sind.
Oftmals wird die ADHS, also selbst in Haft, noch übersehen oder aber nicht behandelt.
Wenn jemand in Anführungszeichen frisch in Haft kommt, wird er vom Anstaltsarzt gesehen, wird körperlich untersucht und natürlich werden da auch psychische Erkrankungen abgefragt. Sie müssen sich vorstellen, das kann mal sein, dass 20 Gefangene an einem Tag untersucht werden und da kann schon mal das eine oder andere Krankheitsbild natürlich untergehen. In manchen Fällen schickt der Anstaltsarzt dann den Gefangenen zu mir zur weiteren psychiatrischen Abklärung. Das sind meistens extremere Fälle, wo offensichtlich, sagen wir mal, psychische Erkrankungen im Vordergrund stehen.
Was war das jetzt? Das war das Kommando, dass jetzt Feierabend ist. Hier in der sozialtherapeutischen Abteilung Offenburg werden Gefangene behandelt, die hoch rückfallgefährdet sind. ADHS wird hier schon früh diagnostiziert und die Behandlung davon ist ein wichtiger Baustein der Sozialtherapie. Je mehr ich über die ADHSler hier erfahre, desto mehr Parallelen stelle ich fest. Aber am Ende des Tages sitzen da halt Straftäter. Ich dachte mir aber oft, wäre mein Leben etwas anders verlaufen, hätte ich vielleicht auch hier landen können? 2022 kommt Philipp dann das zweite Mal aus dem Knast raus. Dieses Mal will er endlich clean bleiben.
Alles wird gut. Und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Du wirst ihn leben und beweist diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben, alles wird gut.
Dann bin ich in die Ausbildung gegangen und so weiter. Es ist eigentlich super gelaufen. Dann 3 Monate nach Entlassung habe ich das Pech bei einem Fußballspiel gehabt, dass mein Knie eben umgeknickt ist. Und habe ich die Diagnose bekommen, eben Kreuzbandriss und Meniskus. Und dann ist die Arbeit leider, beziehungsweise die komplette Struktur, was mich irgendwie so davon abhält, zu konsumieren, ist weggebrochen.
Immer wieder fallen mir bei Philipp diese Schicksalsschläge auf, von denen ich verschont blieb. Schulrausschmiss, Erkrankung des Vaters, Kreuzband-OP und vor allem die Drogensucht. Und ADHS ist halt ein breites Spektrum und kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. 2023 kommt Philipp dann das dritte Mal in Haft.
Ich will es aber schaffen. Also ich möchte nicht konsumieren. Ich blicke da nicht positiv zurück drauf auf die Zeiten immer. Und habe mich dann energisch darum gekümmert, was man auch mitbringen muss, um dass du diese ADHS-Diagnose bekommst. Und habe dann beim Dr. Groß eben meine ADHS-Diagnose Gott sei Dank im Erwachsenenalter gestellt bekommen.
Und kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal so Medikamente genommen hast?
Ja, das war auch für mich ein verrücktes Erlebnis tatsächlich. Also ich kann störende Geräusche ausblenden, sage ich jetzt halt mal, und habe nicht das Gefühl, dass tausend Dinge auf mich einprassen, ja. Und das ist wie Durchatmen einfach gewesen, ja.
Philipp erfährt erst mit 28 eine richtige Behandlung für seine ADHS. Für ihn der Durchbruch seines Lebens. Ich möchte jetzt seinen Psychiater treffen und fahre mit Philipp zurück in genau das Gefängnis, wo er bis vor wenigen Monaten noch eingesessen hat.
Also, wir sind jetzt gerade mit dem Bus unterwegs zur JVA. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt?
Ja, die Anspannung steigt tatsächlich ein bisschen, weil ich ja den Dr. Groß wiedersehen werde. Ja, ich freue mich, ihn wiederzusehen. Ich habe dem Mann sehr viel zu verdanken.
Du meintest, das ist jetzt schon der Haupteingang, oder?
Genau, das ist der Haupteingang von der JVA Straubing. Da siehst du dann rechts und links davon gleich schon die Mauer dahinter weggehen.
Zimmermann, hallo.
Hier in Straubing sind wir im Gefängnis mit dem höchsten Sicherheitsstandard in Bayern.
Ja, wie geht's dir, Philipp?
Seltsam. Also wir laufen jetzt gleich bei meinem alten Arbeitsbetrieb vorbei. Auf meinen Zellenflügel kann ich gerade schauen. Also ich habe da gewohnt.
Oder wo war dein Zimmer?
Hier, im zweiten Stock. Genau, ja. Seltsam also alles für mich.
Jetzt gehen wir dann direkt in mein Büro, oder?
Ja, gern. Würden Sie jetzt sagen, dass Philipp kein Einzelfall ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich sehe ja solche Verläufe hier immer wieder, bei denen dieser Lebensweg genauso verlaufen ist. Also wir haben wirklich im Strafvollzug eine sehr hohe Prävalenz von psychischen Störungen. Und ADHS ist sicher eine der führenden Erkrankungen hier. Vielleicht gleich nach der Sucht, würde ich sagen. Das ist so an zweiter Stelle. Manchmal wird es belächelt, aber es ist ja auch eine nicht ungefährliche Erkrankung. Also viele Patienten mit ADHS versterben an Verkehrsunfällen. Deswegen muss man schon auch das Störungsbild ernst nehmen. Ja. Und ich glaube, das dauert auch im Bereich der Medizin.
Und aber Sie würden jetzt nicht so steil sagen, dass sich durch bessere Prävention und Behandlungsprogramme schon vorher vielleicht die ein oder andere Straftat verhindern lassen würde?
Ja, ich denke schon, wenn man ein Bewusstsein für die Störung hat und weiß, was man tun kann und welche Möglichkeiten es gibt, dann ist das sicher eine Möglichkeit, um präventiv einzugreifen.
Könnte man mit der richtigen Behandlung von ADHSlern in Haft dann vielleicht auch weitere Straftaten verhindern? Nach dem Motto Medikament statt Haft.
Im Bereich des Justizvollzugs gibt es inzwischen einige Studien, die zeigen, dass das einfach sinnvoll ist und dass die Kriminalitätsraten dadurch reduziert werden. Es gehen nicht auf null natürlich, aber...
Also die Rückfälligkeitsraten.
Genau, die Rückfälligkeitsraten gehen einfach zurück, wenn man behandelt.
Eine Studie aus Schweden stellte das fest. Bei Männern ging die Rückfallquote um 32% zurück, bei Frauen waren es sogar 41. Auf Philipp könnte das auch zutreffen.
Ich kann zurückblicken, dass es zweimal gescheitert ist, kann es für mich total festmachen, dass wahnsinnig ein großer Anteil am ADHS lag. Und aufgrund der Medikation verspüre ich die Sicherheit, dass es wirklich funktionieren kann diesmal.
Bei der Recherche ist mir nochmal richtig klar geworden, wie romantisiert unser Bild vom Leben mit ADHS ist. Oft höre ich, ADHS ist doch deine Superpower. Und auch ich habe ADHS bisher eher mit Comedians und Content-Creatern verbunden, als mit Menschen, die, auch durch ihr ADHS, drogenabhängig werden, obdachlos, verunglücken oder im Gefängnis landen.
Die Schuld ist eine schwierige Frage, weil ich gebe tatsächlich niemanden in meinem Leben irgendwie so wirklich Schuld. Also die Schuld, die schreibe ich mir immer selber zu. Also ich hätte mir vielleicht dennoch doch gewünscht, dass die ein oder andere Stelle, wo ich begegnet wäre im Leben, mich vielleicht dabei unterstützt hätte. Weil hätte ich diese Diagnose zumindest gehabt und hätte dann die Entscheidung viel einfacher treffen können, Medikamente zu nehmen.
Durch Philipps Geschichte habe ich gelernt, ADHS ist nicht gleich straffällig. Aber eine Kombination aus den Symptomen, gesellschaftlichen Ausgrenzungserfahrungen und Begleiterkrankungen bei unbehandelter ADHS erhöhen das Risiko, kriminell zu werden. Eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung ist also immens wichtig. Aber das geht halt nur mit einer entsprechenden Versorgung.
Es gibt hier in ganz Bayern nur 2 hauptamtliche Psychiater im Justizvollzug. Bin ich hier in Straubing und ein Kollege in Würzburg. Und wenn man davon ausgeht, dass etwa die Hälfte der Gefangenen die eine oder andere psychische Störung haben, ist es doch eine knappe Versorgung.
Eine aktuelle Befragung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie zeigt, für die mehr als 40.000 Häftlinge waren nur 46 Stellen für PsychiaterInnen vorgesehen. Nur 32 davon sind tatsächlich besetzt. Von den befragten Anstalten gaben ganze 86% an, Probleme damit zu haben, Inhaftierte mit psychischen Erkrankungen zu versorgen. Neben einer besseren Versorgung wünscht sich Dr. Groß aber im Umgang mit ADHS auch einen Wandel in der Gesellschaft, vor allem bei den Eltern und Schulen.
Dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, was sind denn die Stärken, was sind die Schwächen. Manches wird sich sicher auch ohne Medikation erreichen lassen und vielleicht auch Kinder, die vielleicht kreativer sind, auch in dem Bereich auch vielleicht mehr fördern.
Philipp ist immer noch clean. Was sind seine Wünsche für die Zukunft?
Ich möchte nicht mehr in Haft. Das ist das Ziel und das ist wahnsinnig viel Arbeit auch für mich, weil ich Tag für Tag dafür kämpfen muss. Ich möchte absolut nicht mehr, also ich würde nicht mal mehr schwarz fahren. Ja? Ich setze alles darauf, diesmal es wirklich zu schaffen.
So Leute, das war's von mir. War auf jeden Fall ein Ride für mich und waren ein paar ordentliche Trigger dabei. Und machen wir uns nichts vor, die Deadline für diese Folge habe ich auch nur auf den letzten Drücker geschafft. Isn't that ironic? Don't you think? Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören und hoffe sehr, ihr konntet was Neues mitnehmen.
Danke euch fürs Zuhören. Ab jetzt kommt dieser Podcast alle 2 Wochen. Die nächste Folge kommt also am 11.09. Y-Kollektiv, der Podcast, ist ein Podcast der ARD. Diese Folge wurde produziert vom RBB. Ich bin Annika Prigge, Reporterin dieser Folge ist Jenny Zimmermann. Redaktion Linda Achtermann, Produktion Martin Scholz.